Hier ist die schöne Woche auf Radio 1, der Wochenrückblick. Donald Trump wird US-Präsident, da geht kein Weg dran vorbei. Amtsinhaber Biden versprach ihm in die Hand einen geregelten, sauberen Übergang. Ein Prozess, der gemäß US-Gesetzgebung bereits 5 Tage nach der Wahl beginnen muss. Und der designierte US-Präsident verliert auch tatsächlich keine Zeit. Er telefoniert mit Regierungschefs und ernennt Kabinettsmitglieder und Berater. Und dabei hält sich Trump, wie schon 2016, keinesfalls an Fristen und Regeln, ist aber deutlich besser vorbereitet. Ob seine Personalien allesamt durchkommen, ist auch noch nicht klar. Trump will nämlich Minister ohne Zustimmung des Senats benennen. All das lassen wir einschätzen von der US-Expertin Rachel Tausenfreund. Sie ist Senior Research Fellow mit dem Schwerpunkt transatlantische Beziehungen und USA bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Guten Tag, ich grüße Sie.
Guten Tag.
Frau Tausenfreund, Trump und Putin sollen telefoniert haben. Trump soll Putin gewarnt haben und Putin lässt über seinen Sprecher sagen, es gab kein Telefonat gegeben. An was glauben Sie?
Ich weiß nicht, was man glauben soll, aber ich bin sicher, dass es kein gutes Signal ist, dass gleich über sowas Kleines unterschiedliche Auskünfte gibt.
Das lässt ja einiges hoffen bzw. fürchten. In puncto Personalentscheidung, da kann es offensichtlich nicht schnell genug gehen. Einige Ministerposten will er ohne Senatszustimmung besetzen. Warum und geht das überhaupt?
Also das geht, wenn der jetzige Senat mitspielt. Das ist ja eine alte Regelung von der Zeit, wo die Senat längere Pausen gemacht hat. Ja, von der Zeit auch, wo man mit Pferd von Virginia nach D.C. oder noch ein bisschen weiter kommen muss. Und dann vielleicht
those
muss
man
die Sachen ein bisschen schneller. Ja, those days are over, aber der Gesetz gilt noch. Das ist aber eben eigentlich als Notfall gedacht. Das kann er aber machen, wenn der Senat mitmacht. Und vielleicht wäre das auch nötig, weil einige von den ernannten Personen sind durchaus sehr kontrovers. Und da ist es nicht klar, ob die eine Zustimmung finden, auch von einem GOP-geführten Senat.
Ich glaube, allen Ernstes und vor allen Dingen zuerst wurde diskutiert, dass der Militärveteran und Fox News-Moderator Peter Hegseth das Amt des US-Verteidigungsministers übernehmen soll. Ich dachte erst, es sei ein Witz, aber offensichtlich ist es keiner.
Das ist kein Witz. Genau, der Peter Hegseth ist vor allem ein bekannt durch seine Fox-Moderation. Der ist, muss man sagen, ein Soldat, der in Irak und Afghanistan gedient hat, aber der ist ein ja so mittlerer, unterer Offizier. Das heißt, von so Führung auf höherer Ebene hat er keine Erfahrung. Und das ist durchaus problematisch, wenn so ein Riesenapparat, also das Verteidigungsministerium, ist ein Apparat, was so groß ist wie das ganze Geschäft von New York oder so. Also es ist wirklich ein Riesenapparat. Das ist schwierig dann zu führen ohne solche Erfahrung. Und das ist ein Teil des Problems mit der Hegseth. Außerdem ist er ein sehr, sehr, sehr starker Kritiker von quasi der Diversitätspolitik in der Militär, was vielleicht ein Problem sein kann bei den 20% der Militär, die jetzt Frauen sind, ob das dann gleich ein Schwächer bedeutet.
Wenn wir uns mal genau angucken, welche Posten da vergeben wurden, dann sehen wir beispielsweise so schöne Posten wie den Chef der US-Umweltbehörde EPA. Der Ex-Abgeordnete Zeldin ist dort nominiert, der vor allen Dingen bislang sich für Förderung von Öl und Gas ankurbeln einsetzen soll. Also ist das, ich weiß gar nicht, wie ich die Frage stellen soll. Also wo ist denn da bitte schön die Umweltbehörde?
Ja, das ist möchte man denken, einmalig, das ist aber nicht so einmalig. Im letzten Kabinett von Trump sah es ja ähnlich aus mit Rick Perry, der eher ein Ölgeschäftsmann war. Also das ist durchaus nicht total fremd in republikanischen Regierungen, dass die gern ein Öl- und Gasfreund oben in der EP sitzen. Also das ist durchaus als jetzt nicht gerade umweltfordernd zu sehen.
Diese Regierung folgt angeblich einem Projekt, das sich nennt Projekt 2025, in dem sehr viele ehemalige Trump-Mitarbeiter mitgedacht haben innerhalb eines Thinktanks der rechtskonservativen Denkfabrik Heritage Foundation, das eigentlich was vorsieht. Auch wenn Trump sagt, er würde dem nicht folgen, sagen Beobachter, er setzt es eigentlich zum Teil schon um. Also was ist Projekt 2025?
Also das ist eine sehr aggressiver, konservativer Umbau des Staatsapparats und ein Plan, dass man konservative Politik oder so sagen wir sehr konservative Politik schnell etablieren soll. Also unter anderem ist es eine krasse Verschlankung des Bürokratie gedacht und vor allem in den Ministerien wie zum Beispiel Umwelt, die wo keine starke Zustimmung in konservativen Kreisen zu sehen ist. Und sowas wie Diversitätspolitik wird angegangen in dieser 2025, dass das überall sozusagen abgeschafft werden soll. Und vor allem kann man das ein bisschen zusammenfassen mit der Idee, dass der gewählte Präsident deutlich mehr Einfluss und Macht bekommen soll über die Bürokratie.
Jetzt sehen wir, dass es Schockwellen im System geben soll. Jedenfalls erklärt das Elon Musk auf seiner eigenen Plattform, nämlich X. Die Schockwellen, die durch das System gehen, sollen tatsächlich auch die Bürokratie abbauen, aber im Grunde genommen den Staat nicht nur verschlanken, sondern in vielen Bereichen auch entmachten. Welche Rolle hat eigentlich dann Elon Musk in dieser Regierung, wenn er doch eigentlich mit seiner Behörde nicht direkt zur Regierung gehört, aber mit der zusammenarbeitet?
Nicht nur das, er leitet dieser neue Bereich zusammen mit Vivek Ramaswamy, was eine interessante Wahl ist. Da sind dann zwei Alpha-Tiere da oben, die irgendwie kooperieren sollen. Also da ist, glaube ich, Streit schon
vorprogrammiert.
Mit eingepreist. Ja, genau, vorprogrammiert auf jeden Fall. Und die sollen natürlich die Regierungsapparat verschlanken. Das ist, glaube ich, so zu verstehen, Leute wie Elon Musk oder Donald Trump, oder man sieht es auch von anderen CEO-Leute, dass die oft denken, dadurch, dass die ein Firmen erfolgreich führen können, können die auch alles besser. Und das auch Regierung. Ob die dann Erfolg damit haben, ist eine andere Sache. Und wenn die dann Maßnahmen nehmen, die die Leute zu verspüren bekommen, kann das durchaus dann kontrovers werden. Und dann werden wir sehen, was die dann machen.
Die Sorge geht um, dass es tatsächlich in Richtung Diktatur geht. Das wird von Demokraten geäußert. Das hält man hier hinter vorgehaltener Hand auch in aller Deutlichkeit. Vor diesem Hintergrund, würden Sie sagen, es hätte schlimmer kommen können, oder sagen Sie, es ist schlimmer geworden, als man angenommen hat?
Das ist so schlimm jetzt erstmal, wie man das erwartet hat. Also es kann noch schlimmer kommen, müssen wir sehen, wie das alles läuft in der Umsetzung. Der Umsetzung ist ja immer ein bisschen schwieriger, als man denkt. Vielleicht schaffen die das, sehr viel Bürokratie, aber was auch eine Begrenzung der präsidentiellen Macht eigentlich dienen soll. Das wollen die angehen. Und wenn die sehr viel Erfolg damit haben, ist das schon ein Problem für das demokratische Funktionieren des Systems.
Erste angehende Amtshandlung von Donald Trump. Eine Einschätzung war das von der USA-Expertin Rachel Tausendfreund, Senior Research Fellow mit dem Schwerpunkt transatlantische Beziehungen bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen, soweit es geht, ein angenehmes Wochenende, Frau Tausendfreund.
Ebenfalls. Schönen Tag.